Hallo und Servus bei Sichtbar Sein auf deine Weise, der Podcast für introvertierte und vielseitige Frauen, die sich als Coach, Beraterin oder Trainerin neu aufstellen und endlich mit ihrem Herzensthema sichtbar werden wollen. Mein Name ist Kerstin Sommer und wenn du dich als starke Personal Brand von den anderen Coaches abheben und genau die Menschen für dich gewinnen willst, die zu dir passen, ja, ganz einfach authentisch und ohne Verbiegen auf Social Media sichtbar werden willst, dann bist du hier genau richtig. Denn sichtbar sein, das Freude macht und wirkt, das geht und hier lernst du wie. Ja, hallo und servus bei Sichtbar sein auf deine Weise. Heute wieder mit einem spannenden Sichtbar sein Talk und ich habe mir heute eingeladen die wunderbare Sandra Herrmann, Bildungs- und Berufsberaterin, Karrierecoach und Verhaltensanalystin. Hallo Sandra, ich freue mich, dass du da bist und dass wir jetzt auch ja im Podcast einmal plaudern können und nicht nur bei unserem Austausch im Café.
Hallo Kerstin, ich freue mich auch riesig, dass wir das geschafft haben. Und so wie du sagst, ich glaube, es wird uns nie fad, ne? Wir können immer plaudern und immer quatschen. Bin schon sehr gespannt auf deine Fragen heute.
Ja, wir fangen
all das, was wir da heute so reflektieren werden gemeinsam. Ne?
Ja, wird spannend, wir haben ein spannendes Thema. Aber zuerst in alter Sichtbar-Sein-Manier bitte ich dich, dass du dir mal ganz kurz selber vorstellst, ja, was machst du denn da eigentlich in deiner Tätigkeit jetzt?
Was machst du denn da eigentlich, ne? So den ganzen Tag? Ja, das ist sehr spannend, das zusammenzufassen. Das ist der klassische Pitch. Ne? Mach einen Pitch in einer Minute oder in drei Minuten. Ich werde versuchen, das kurz und knackig hinzubekommen. Also jetzt wirklich, was mache ich? Es ist, so wie du schön gesagt hast, Bildungs- und Berufsberatung, Karrierecoaching und Verhaltensanalyse. Es ist nämlich so ein abwechselndes Tun. Wenn ich jetzt überlege, auch wen berate ich und welche Zielgruppen habe ich, kann ich das auch sehr schön clustern. Ich habe einerseits die Jugendlichen, so ab 17, 18, da geht es um den Karrierestart. Wohin will ich überhaupt? Jetzt habe ich die Matura und habe null Plan. Welche Jobs gibt's? Welche Studienwahl? Dann habe ich Menschen, die vor oder schon in der Selbstständigkeit sind. Das heißt, so richtig diese Planung, Businessplan, Umsetzungsschritte oder aber auch Adjustierung. Aber Achtung, und das sage ich immer ganz stark, ich mache kein Marketing, ich mache keine Positionierung, weil da verweise ich auf Expertinnen,
ja.
Die natürlich viel besser können. Und ich gar nicht. Weil Marketing ist für mich so ein rotes Tuch, das weißt du, wir haben oft darüber geredet. Das stiehlt mir urviel Zeit, aber es ist so, man braucht es halt. Ja, dann habe ich die Karriereentwickler, das sind dann quasi die Erwachsenen, die sich beruflich um- und neu orientieren möchten, weil sie es müssen oder weil sie es wollen. Manche sind halt dann leider schon arbeitslos, weil gerade Abbau ist oder was auch immer passiert ist. Und dann haben wir die, die einfach raus wollen aus dem aktuellen Job und was Neues machen wollen. Und da geht es dann wirklich um Karriereentwicklung, Bewerbungsvorbereitung und auch sehr stark um Persönlichkeitsanalysen. Weil das ein Thema ist, das ich super spannend finde und ich finde, jeder Mensch soll wissen, wie bin ich, wie tick ich, weil dann weiß ich auch, wenn ich mich gut reflektieren kann, bin ich auch viel besser in der Reflexion und in der Kommunikation mit meinem Vis-à-vis. Das finde ich extrem wichtig und auch spannend. Ja, und dann bin ich noch Supervisorin und ich arbeite auch ab und zu mit Teams und Führungskräften. Das ist aber auch immer Fokus, Entwicklung und Analyse. Das ist gerade auch bei den Führungskräften ein großes Thema.
Ja.
Ja, der Fokus war immer bei mir Karriere und Sinn, ne? So heißt auch mein Unternehmen. Das will ich auch nicht meiden oder missen, diese Sinnfrage, weil die kommt immer. Die Menschen, die sich auch bei mir melden, sagen sehr oft, mein Job macht keinen Sinn mehr. Und dann geht es darum, um den Menschen, um seine Persönlichkeit und was passt zu dieser Person und was könnt ihr auch wieder Spaß machen und einen Sinn ergeben im nächsten Job. Genau um das geht.
Ja. Du hast ja selber einen spannenden Werdegang, also so Stichwort Karriereentwicklung bist du ja für mich, ich würde sagen die Meisterin, aber ja irgendwie doch. Also das magst du mal erzählen, was du denn alles so Spannendes schon gemacht hast, weil da ist echt einiges dabei.
Ja, ich will das nicht in den Rahmen sprengen.
Nein, ich möchte
das in der Zeit bleiben. Also mein Weg war sicher extrem bunt, sage ich immer. Ich habe meinen Eltern auch sicher das ein oder andere graue Haar gekostet, weil ich sehr oft dann mir was anderes eingebildet habe, als ich geplant hatte. Und mein Weg war definitiv auch nicht geradlinig. Also ich bin jetzt nicht so einen geraden Weg. Ja, es hat schon angefangen mit einer technischen HTL. Ich habe eine technische HTL gemacht, bin dann auch sofort in den Arbeitswelt gegangen. Also ich habe nicht studiert, wie so manche dann nach der Matura. Ich habe verschiedene Praktikums gemacht im Handel, Einkauf, Verkauf, Büro. Aber nach der Matura war mein einziges Ziel, ich will ins Ausland. Also ich wollte unbedingt nach Frankreich, das habe ich mir eingebildet und bin dann als Au-pair in Monaco gelandet. Ist ja jetzt nicht so schier, ne? War wirklich schön, habe dann dort auch ein Jahr verbracht und bin dann dort bicken blieben, ne, wo die Liebe hinfällt. Kann man sich auch nicht immer aussuchen. Ja, war dann noch, habe dann noch 3, 4 Jahre dort mit meinem Mann gelebt in Nizza. Habe dann in die Airline-Branche gewechselt und dann wieder zurück nach Österreich. Dann in den Finanzbereich, habe ich im Projektmanagement-Event-Bereich gearbeitet. Dann habe ich wieder gewechselt in die Versicherungsbranche und Vertrieb. Und dann habe ich dann zum Schluss im Training und Recruiting von Mitarbeitern gearbeitet. Und das war auch der letzte Schritt, bevor ich dann in die Selbstständigkeit gegangen bin. Und man kann wirklich sagen, dieser rote Faden, immer wenn ich eine Ausbildung gemacht habe, bin ich in einen neuen Job gegangen. Also diese Ausbildungen, und ich bin so ein Ausbildungsjunkie, haben mich dann wieder weitergebracht. Ja. Und dementsprechend ist der rote Faden auch so, ich habe zuerst eine Trainerausbildung gemacht, habe dann mit 40 studiert, das sage ich auch immer allen, wurscht ob Frauen oder Männer, man kann jederzeit auch später studieren, das muss nicht gleich sein. Habe dann studiert Mediation und Konfliktmanagement und bin dann auch den nächsten Schritt weitergegangen, dass ich eben jetzt in diese in der psychosozialen Beratung und als Unternehmensberaterin arbeiten kann. Und meine letzte Ausbildung war jetzt ein Jahr, die war wahnsinnig heftig, sage ich, die war wirklich ganz schön viel zu lernen, zur Verhaltensanalystin. Wir nennen es im Englischen Profiling jetzt genannt. Ich mag den Namen nicht so, weil ich ja nicht im Kriminalbereich oder jetzt in der Wirtschaftsanalyse arbeite, sondern in der Persönlichkeitsanalyse. Deswegen habe ich jetzt gesagt, für mich ist es für eine Verhaltensanalyse oder Verhaltensanalystin. Genau, das ist also das Letzte und ich glaube, jetzt habe ich genug.
Aber man kann schon sagen, also weil dein Unternehmensname oder diese Karriere und Sinn, aber das ist schon das, was dich eigentlich auch dein Leben, was, oder was dein Leben so ein bisschen ausgemacht hat, oder? Ist ja immer so dieses Sinn, also so wirkt es jetzt, ja. Man bitte sag, wenn es nicht stimmt, aber so die Sinnsuche, mache ich doch was anderes, was mich erfüllt, und halt eine Karriere mit Sinn, weil viele bleiben ja hängen, das weißt ja du als Expertin am besten, bleiben ja hängen in einem Job, den sie nicht wollen, ja, und wo sie sich unwohl fühlen. Also ich habe diesen Weg ja selber hinter mir, wo ich nicht mehr ich selbst war in einem Unternehmen, wo ich zwider war, aggressiv war, also alle Zustände gehabt habe, es war ein Bore-out gehabt habe und vor allem auch, und jetzt weiß ich auch, was es war, ein Unternehmen, was nicht mit meinen Werten konform gegangen ist.
Spannend.
Also war wirklich ein Wertekonflikt. Ja. Also für mich habe ich das jetzt so und weiß jetzt, wie es anders gehen kann, ja, und wie sich das gut anfühlen kann, wenn man in einem Unternehmen ist. Also ich bin ja auch Teilzeit nur angestellt neben der Selbstständigkeit, wo man sich wirklich extrem wohlfühlt und deswegen finde ich das auch so spannend, eben mit dir als Expertin da zu sprechen, was da auch deine Erfahrungen sind mit deinen Kundinnen oder ich meine, ich stelle mir vor, du wirst da wahnsinnig schöne Erfolgserlebnisse haben, oder?
Ja, das stimmt. Also da waren jetzt mehrere Fragen. Ich fange mal. Ja, das ist der Glas. Also das ist wirklich genau der Grund, warum ich immer gewechselt habe. Also bei mir, das ist so klassisch, alle 7 bis 8 Jahre, maximal 10 Jahre, war dann so, okay, war's das jetzt? Ja. Was könnte jetzt als nächster kommen? Ist das irgendwie, es langweilt mich jetzt auch schon und ich brauche was Neues. Und dann waren eben diese zuerst das Suchen nach einer Weiterbildung, was würde mich jetzt interessieren, was würde mir auch Spaß machen. Ich sag's und manche sagen, ja, Spaß im Job. Oh ja, Job kann Spaß machen und der kann sinnvoll sein, das kann beides sein. Natürlich nicht immer. Also wir haben nicht immer Spaß im Job, aber es sollte 70% schon so sein, dass ich sage, ich gehe dort gerne hin und ich stehe jeden Montag gerne auf und fange auch eine neue Arbeitswoche an. Und das war auch immer mein Motivator, sage ich mal. Ja, da sind immer diese Motivatoren, intrinsisch, extrinsisch, motiviert mich Kohle oder motiviert mich der Inhalt. Und genau das, und da sind wir schon bei Analysen auch, das ist genau das, wo wir Menschen dann auch reflektieren müssen, was will ich von meinem Job? Ja, wo will ich hin? Was hält mich und was treibt mich weg? Und so wie du für dich reflektierst, was ich echt cool finde, dass die Werte nicht gepasst haben, ist ja auch eine Analyse, dass du jetzt genau weißt, ich suche mir ein neues Unternehmen und das muss folgende Werte mitbringen. A, B, C, D, was auch immer. Und das ist so wichtig, dass jeder für sich einmal herausfindet, was will ich? Das ist nämlich so ein großes Thema, dass wir so viel Einfluss von außen haben. Jeder redet uns ein, wo wir hin müssen, welche Karriere wir machen müssen, was richtig ist, was falsch ist. Du machst die Ausbildung, das ist so ein Blödsinn und was bringt dir das und, und. Wir müssen viel mehr innehalten und auf uns hören. Und dazu sind eben Beratungen und Coachings gut, weil da bin ich in einem neutralen Rahmen bei einem Menschen, der mich nicht von außen beeinflusst oder kennt und dem er einfach Raum und Zeit gibt, darüber zu reflektieren.
Ja.
Und endlich mal sagen zu können, ohne bewertet zu werden, das ist nämlich das Wichtige, ich will das und das. Und wenn es auch noch so witzig ist oder so schräg ist oder was auch immer, da kommen ja wirklich immer spannende Sachen. Ich frage immer, wenn sie sich heute aussuchen könnten, das wäre absoluter Traumjob. Da kommen wirklich coole Sachen.
Ja.
Mancher denkt sich, das kann ich nie realisieren, aber es steht oft ein bisschen ein Funke drinnen oder ein Thema drinnen, das man vielleicht sehr wohl umsetzen kann. Ja, wo man sehr wohl was findet, das ein bisschen zu integrieren in den nächsten Job auch. Also, so wie zu der Frage, es ist wichtig, in die Selbstreflexion zu gehen. Und ja, es ist super schön, wenn wir dann meine Klienten, Klientinnen schreiben und sagen, ich habe einen Job gefunden oder ich bin genommen worden und es ist so genial und ich bin in der Firma XY oder ich habe jetzt die Ausbildung gefunden, die ich immer machen wollte und so eine Motivation wieder da ist, nach vorne zu schauen und nicht nur darauf zu schauen, das ist alles schlecht, das ist furchtbar, da war die Kommunikation schlecht, da war ein toxisches Umfeld, ist endlich wieder der Blick nach vorne und nicht in die Vergangenheit.
Ja, dieser geschützte Rahmen ist sicher wichtig, weil, wie du sagst, diese Stimmen von außen sind, also ich habe das ja damals auch gehört, ja, na, um Gottes Willen, du kannst ja den sicheren Job nicht aufgeben und Ding und hin und her. Und dann ist es, glaube ich, auch wichtig, wenn man da jemanden an seiner Seite hat, weil Stichwort Ausbildungen, ganz oft ist es ja mit einer Neuorientierung verbunden, mit einer Ausbildung, das ist ja jetzt nicht nix. Ne? Also ich habe damals auch berufsbegleitend studiert, Bachelor, Master, das musst halt auch durchziehen, wenn du es wirklich willst. Also siehst du dich da schon so als Motivatorin auch, dass sie da dranbleiben oder ja, bist du da eigentlich schon wieder raus?
Naja, also in Wirklichkeit, da bin ich dann meistens schon wieder draußen.
Ja.
Aber was wichtig ist, im Vorfeld zu besprechen, realistisch. Wie wird das sein, wenn ich das jetzt nebenbei studiere? Ja, also ich zeige dann schon auch, ja, das ist anstrengend. Ja, es wird Momente geben, da will ich hinrauen. Ja, es wird Zeiten geben, da weiß ich nicht, wie der Tag, brauche ich mehr als 24 Stunden, geht sich alles nicht aus. Ja. Aber ich erzähle auch immer, und ich habe es auch nebenberuflich gemacht, mein Studium damals. Ich habe gesagt, das war der geilste Moment, wie ich mein Abschlusszeugnis in der Hand gehalten habe und wir dort alle gestanden sind, ja, dem Masterstudium, und gefeiert haben und Party gemacht haben. Dieses Gefühl nimmt dir niemand mehr weg. Und das ist so motivierend und so toll zu wissen. Und jetzt habe ich den Sprung in die nächste berufliche Möglichkeit ist jetzt da. Ja.
Ja.
Ich muss aber auch so ehrlich und realistisch sein, dass ich sage, es gibt Phasen, da geht es halt mal nicht. Ja, oder jetzt gerade nicht. Heißt nicht, dass es nicht vielleicht in einem Jahr oder in zwei geht. Ja. Das ist ja oft bei Müttern, die in Karenz sind oder mit kleinen Kindern. Dann macht man einen Plan, weil allein ein Plan und ein Ziel vor Augen motiviert uns ja alle schon.
Das
ist so cool, wenn man dann sagt, okay, wir wissen jetzt, sie wollen Mama sein, sie wollen jetzt auch noch Zeit mit dem Kind verbringen, sie müssen nicht jetzt gleich Karriere machen, studieren und ich weiß nicht, was alles. Aber in zwei Jahren oder in vier Jahren, dann ist es möglich oder dann habe ich auch ein anderes Netzwerk, Betreuung, das auch immer.
Ja, eben ganz wichtig, weil das ist diese realistischen Ziele, sich da anzuschauen, weil es ist schon, ich glaube schon, dass man vielleicht einmal ganz viel will oder zu viel. Oder halt, oder auch, es gibt ja auch so viele Möglichkeiten heutzutage. Ich meine, wenn man sich anschaut, was jetzt mittlerweile das Portfolio von den einzelnen FHs ist, es ist ja irrsinnig, was man schon alles studieren kann. Ja, also da Orientierung zu finden, also das ist schon Da ist eine Begleitung sehr wertvoll. Also ich glaube, die hat man damals den, den Weg ein bisschen beschleunigt oder vielleicht die, die Entscheidungsfindung zumindest, dieser Teil, weil der hat bei mir schon eine Zeit lang gedauert.
Ja, ja, das ist auch wahnsinnig intensiv. Das ist ein Dschungel, sage ich immer. Das ist der Ausbildungsdschungel Österreichs. Ja. Und ich habe mich wirklich jetzt spezialisiert auf Österreich, also auf ganz Österreich, auch jetzt bei den Studienberatungen. Wenn jemand kommt und sagt, Ausland, sage ich, nein, tut mir leid, das kann ich gar nicht mehr abdecken, weil allein Österreich verändert sich gefühlt stündlich. Ja.
Ja.
Auch die Verordnungen, die ganzen Studienverordnungen verändern sich dauernd. Du musst ja auch dauernd dich da weiter einlesen und dranbleiben, weil sonst funktioniert das ja auch gar nicht.
Ja, ja, ja. Spannend. Also ich stelle mir die Arbeit sehr, sehr spannend vor.
Ja.
Stichwort spannend, kommen wir zum spannenden Thema Verhaltensanalyse. Auf das freue ich mich ja schon sehr. Ja, magst du uns das einmal erklären, was das überhaupt ist und wo man es einsetzt und so?
Ja, also auch das war also ein Thema, warum will ich jetzt diese Ausbildung unbedingt noch machen? Die war wirklich sehr fordernd, dauert ein Jahr. Ich habe lange überlegt, so viel auch dazu, wenn ich mit meinen Klientinnen darüber reflektiere, ja, nein, wie lange dauert sowas? Es war aber so, dass ich in meinen Coachings schon sehr stark immer analytisch gearbeitet habe. Ich mache sehr gerne Persönlichkeitsanalysen mit meinen Klientinnen, schaue auch, wie sie ticken, was sie für Persönlichkeiten haben. Sind sie eher die Analysten, sind sie eher Harmoniemenschen, sind sie eher die Leader- und Führertypen oder sind sie mehr die Kreativen?
Mhm.
Also da habe ich mich schon lange damit beschäftigt. Das ist auch immer in meinen Beratungen mit drinnen. Und hinzu kommt natürlich dann auch die Beobachtung des Menschen und die Körpersprache. Also gerade im Coaching, wenn man Fragen stellt und dann denkt der Mensch mal kurz nach, da sieht man ja einiges. Also bevor wir ein Wort auch nur von uns geben, hat alles schon gesprochen. Die Hände, das Gesicht, also da passiert ganz viel, die Füße, da, also ganz viel. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, da fehlt mir wirklich noch fundiertes Wissen. Dass ich jetzt sagen kann, ja, ich kann das wahrnehmen, was da gerade passiert. Ohne aber jetzt, dass ich da irgendwas interpretiere, sondern einfach nur sehe, was passiert da gerade und es dann auch ansprechen kann. Weil um das geht's in dem Moment, dass ich dann auch meinen Coachee reflektiere, was ich gerade gesehen habe oder wahrgenommen habe und ob das jetzt mit dem zusammenpasst, was die Person mir auch sagt dann im nächsten Zug. Ja? Und da sprechen wir dann von dem großen Thema, ist es kongruent oder ist es inkongruent? Ja. Die Person sagt, ja super, ich freue mich riesig, eine neue Ausbildung zu machen und ich sehe aber, dass sie sich mit die Hände am Sessel angreift, voll angespannt, ja, der Körper sich auch anspannt, plötzlich aufrichtet oder nicht entspannt oder locker und das Gesicht auch jetzt nicht freudig strahlt, sondern ein aufgesetztes Lächeln da ist zum Beispiel. Ja. So, also ich sehe, und das ist auch immer so ein Thema, so eine Clusterbildung, dass man so drei Signale wahrnimmt, wo man dann sagt, das ist nicht stimmig oder ja, das ist eindeutig, die Person freut sich, das ist super, alles passt. Ja. Und so wie ich es jetzt schon angesprochen habe, bei der Verhaltensanalyse spricht man oder beobachtet man mehrere Dinge. Das fängt an im Gesicht, die ganze Mimik und auch diese Micro-Expression, also unsere Emotionen, die ja in Millisekunden passieren, die kann niemand von uns kontrollieren, niemand. Ja, auch wenn wir es noch so wollen, es ist einfach nicht möglich, weil die passieren lange oder wirklich in diesen Sekunden, bevor unser Hirn überhaupt zum Denken anfängt. Die sind einfach da. Ja. Und da sieht man natürlich ganz viel. Dann sieht man sehr stark Körpersprachen, Hände. Hände machen ganz viel. Ja, wie ruhig sind die, offen, geschlossen. Aber auch, wir reden von Manipulatoren. Wer tut viel, sind die Hände herum. Wer greift sich irgendwo immer wieder am Hals oder ans Ohr oder spielt mit den Haaren. Also das ist auch sehr stark zu beobachten. Und dann natürlich der Körper und dann noch die Füße. Also das sind die Dinge, die ich halt sehe im Coaching, wenn jemand mir gegenüber sitzt. Man könnte natürlich auch viel mehr Beobachtung, Ganganalysen machen, ja, wenn jemand geht, was passiert da jetzt, ja. Oder aber auch, was ein großes Thema ist Stimme, Sprache, Tempo. Ist jemand aufgeregt, redet er schneller? Ich bin mir ganz sicher, ich habe jetzt am Anfang auch schneller geredet. Und je relaxter man wird, wird man auch langsamer im Sprechen. Ja, die Stimme, wissen das eh, klingt jemand glücklich, traurig, angespannt, das hören wir ja auch. Und das macht Verhaltensanalyse, das jetzt mit den Gehörten zusammenzubringen. Und das ist sehr cool. Das macht wirklich Spaß und empfehle ich jedem ganz stark, den Menschen, der einem vis-à-vis ist, noch mehr zu beobachten und zu sehen, ist der wirklich gerade da, geht es dem wirklich gerade gut und passt das zu dem Gesagten, auch sein Verhalten, sein Körperverhalten.
Ja, das ist auch ganz wichtig, ne? Also man viele Dinge, glaube ich, wie soll ich sagen, sieht man auch als Laie oder spürt man. Also ich glaube, ja. Wir Menschen, glaube ich, sind ja sehr, sehr fühlig und wie gesagt, wir lesen ja auch andere Menschen. Aber gerade das ja im Coaching-Bereich einzusetzen, also da kann ich es mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass es ohne geht, jetzt einmal anders betrachtet, ja, weil gerade diese Kongruenz, wie du es ansprichst, ist ja sehr, sehr wichtig und es sagt ja mehr als das Gesagte. Ne? Also weil beim Gesagten, ich meine, ich kenne es ja von mir, setzt ja dann der Verstand ein und der sagt dann das Vernünftige oder das, was eigentlich gut wäre, aber nicht das, was ich wirklich denke. Also das ist jetzt so der Klassiker, glaube ich,
Ja, entschuldige. Da sind wir dann bei den Persönlichkeitstypologien, weil es gibt Menschen, die sagen sehr wohl das, was sie sich denken. Und dann gibt es aber die sehr eben harmoniebedürftig sind und die dann auch wertschätzender bleiben wollen oder ja, sagen, okay, nein, ich sag das nicht, vielleicht könnte die Person ja verletzen. Ich sag's andersrum, obwohl ich es mal ganz anders denke.
Ja.
Ja. Und das ist ja dann auch das Spannende. Was kommt und wie funktioniert die Kommunikation dann auch? Weil das ist ja auch, wir glauben ja, wir schicken dann klare Messages rüber, ich sag da jetzt irgendwas und du hast das Gefühl, ich verstehe dich und ich habe das Gefühl, du verstehst mich eh. Aber bei dir geht ja im Kopf was ganz anderes ab. Das sind Emotionen, das sind deine Erfahrungen, das sind deine Werte, das sind, jeder von uns hat Vorurteile und Bias im Kopf, die sind einfach abgespeichert. Das alles ist wie ein Feuerwerk an Gedanken in Millisekunden. Also ich kann niemals erraten, was du dir denkst. Niemals.
Ja.
Ich muss wirklich schauen, was du sagst und wie dein Körper dann auch reagiert und spricht und ob sich das jetzt für mich gut anfühlt oder ob da etwas ist, was dich gerade noch blockiert oder nicht stimmig ist. Ja?
Aber das heißt, du sprichst das dann auch so an, wenn es passt, oder? Du sagst, ich habe jetzt aber wahrgenommen, dass... So in die Richtung wahrscheinlich, ne? So quasi dein Körper sagt gerade was anderes oder deine Mimik.
Ja, und das nehmen aber die Leute im Coaching, deswegen kommen sie. Ich habe jetzt gerade eine Anfrage bekommen, weil es jetzt sich auch herumspricht mit der Verhaltensanalyse, dass ich da jetzt noch mehr drinnen bin. Und da geht es ja wirklich um das Thema, ich würde gerne mich selbst reflektieren für Bewerbungsgespräche. Ich würde gerne wissen, wie komme ich darüber? Ich bin eher introvertiert. Du sprichst ja auch gerne über diese Typologie. Ja. Wie schaue ich aus, wenn ich introvertiert bin? Wie kann ich vielleicht ein bisschen das besser rüberbringen? Ich kann auch offen und ehrlich sagen, okay, ich bin jetzt nicht so dieser extrovertierte Typ. Ich sage das auch den Jugendlichen, wenn sie in Bewerbungstraining gehen. Und die sagen, ja, das sind so still und immer. Sage ich, bitte sag, ansprechen, sag, ich bin jetzt nicht so der extrovertierte Typ, aber ich lerne total gern, ich bin wissbegierig, ich und. Welche Stärken habe ich? Ja. Kann das vis-à-vis auch viel besser nehmen, wenn es gleich ausgesprochen wird. Ja. Und da ist aber oft, dass sich Menschen schwer tun, es auszusprechen oder anzusprechen oder darüber zu reden auch.
Ja.
Und das ist eben das Spannende, zu sehen, wie bin ich und wie wirke ich. Das, diese Überschrift sozusagen.
Aber kann man das dann, mir fällt jetzt ein Thema Körpersprache, ja. Auch bei mir ein Thema immer wieder, also gerade eben, was so Offline-Präsentation betrifft, wir haben da selber schon gesprochen drüber, ich habe es auch im Podcast schon mal gesagt, das ist eher so meine Schwäche, was die Sichtbarkeit betrifft. Da kommt eher so dieses, ich verstecke mich und so in die Richtung. Aber da wirklich zu arbeiten arbeitest du zum Beispiel mit so Power-Posen oder dass du halt sagst, richte dich auf oder spielt das auch eine Rolle in deinen Coachings oder weist du nur darauf hin, dass sie vielleicht eher ein bisschen gebeugt gehen oder so in die Richtung?
Also ich weise darauf hin, gerade jetzt beim Sprechen und so wie du sagst, ja, dass ich jetzt eher zusammengezogen sitze, ja, eher den Rücken rund mache oder mich einziehe, ich sage nur so wie die Schnecke oder die Schildkröte, dann einfach dazu sagen, okay, versuchen aufzurichten, vielleicht ein, zweimal tief ein- und ausatmen und dann schauen, dass ich in der Position bleibe, die beiden Füße am Boden stellen, das macht auch nochmal was. Das sind so kleine Tipps aber nur. Ja. Und ich sage dann auch, ich nehme wahr, dass sie immer wieder, wenn sie über das Thema reden, plötzlich sich an den Hals greifen.
Ja.
Ja, also es geht ja darum, ja, das ist dann in Unsicherheit oder Ängste oder irgendwas ist, wenn wir uns da hergreifen am Brustkorb oder auch Herznähe oder am Hals, schützen wir uns ja irgendwie.
Ja.
Und das spreche ich an. Ja, das spreche ich an. Was ich aber nicht mache, und da sage ich wieder Experten und Expertinnen, wenn ich sage, ich möchte das jetzt gezielt üben, jetzt auch auf einer Bühne zu stehen oder zu präsentieren oder meine Stimme besser, dass es sie besser klingt oder dass ich lauter spreche oder was auch immer, da empfehle ich dann Kolleginnen und sage, da gibt es die Kollegin XY, die ist gut in der Stimme oder da ist die Kollegin da, die macht sehr viel Bühnenauftritt, weil die kommt von der Bühne. Und wenn man dann sagt, ja, das möchte ich verbessern oder verstärken, dass ich da gut bin und besser auftrete, dann macht es sicher Sinn, das zu machen.
Ist auch sehr spannend.
Ich stehe mal so auf Expertinnen. Ja, du kennst mich.
Ja.
Also, wenn jemand alles anbietet, ist das für mich sowas von unseriös. Das geht gar nicht. Also, irgendwo muss ich eine Expertise haben. Ja, und deswegen arbeite ich irrsinnig gerne mit Kolleginnen zusammen, wo ich weiß, da ist die Expertise XY.
Weil ich habe Daniela Reisner eingeladen gehabt im Podcast schon. Und die macht aber genau das. Also die ist Business-Rhetorik-Coach. Und also da kann man dann, wenn ich nicht vergesse, verlinke ich die Folge, aber sie war, glaube ich, Folge 42 oder so, wenn ich sie recht im Kopf habe. Auch sehr, sehr spannend, auch was so authentisches Auftreten und so betrifft. Also war auch eine sehr gute Folge. Ja, wie gesagt, man kann da ja wirklich selber viel tun. Das ist ja das Schöne. Ja, also gerade so, das Gemeine ist ja, dass es ja unbewusst passiert.
Richtig.
Ich meine, ich sehe es immer so schön bei den Zoom-Meetings, da merke ich genau das, was du gesagt hast, dass ich mich dann im Hals greife aber ich weiß dann auch gar nicht mehr, wie ich da sitzen soll. Also, das spielt auch mit, aber natürlich auch diese Unsicherheitsdinger. Ja.
Ja.
Also,
das ist auch spannend bei Online. Weil Online ist nochmal was anderes dann. Ja, dass man dann da herumzappelt und zippelt, weil man schon nicht mehr weiß, wie man sitzen soll.
Ja.
Da empfehle ich auch oft Tische, die man hochfahren kann zum Stehen.
Ja,
auch für Bewerbungstraining ist oft gut, wenn man steht, statt zu sitzen. Ja, da zippelt und zappelt man auch weniger rum.
Ja. Aber Verhaltensanalyse, geht das online? Weil das ist eben eine Frage, die man oft geschrieben habe. Man Microexpressions, nehme ich mal an, oder was sagst du?
Ja, also im Grunde, so wie wir jetzt uns auch sehen, wir sehen ja trotzdem den Oberkörper und ich sehe trotzdem ganz genau noch Gesicht und Stimme. Bleibt, also die Stimme weich, ich sehe das Gesicht. Die Microexpression sehe ich auch soweit gut, soweit das Licht passt. Also wenn ich jetzt jemanden sitzen habe und da ist absolut finster, dann wird es schwierig. Ja. Man hört aber auch, wenn jemand im schneller atmen, ist auch so ein Thema, schnelleres Atmen, entspanntes Atmen, ja, auch dann im schnelles Sprechen, langsames Sprechen. Ich sehe schon ein bisschen den Oberkörper, auch die Arme, wenn sie mitsprechen oder nicht. Ja, das ist so ein Thema. Was natürlich ganz viel ist, dann Beine und die Oberkörper, wenn er sich nach vorne bewegt, so geht noch, aber dann natürlich muss. Ja, es ist trotzdem online auch möglich. Also es ist nicht so, dass man da gar nichts sieht. Und das ist auch gut so. Ich sage ja, der Bildschirm filtert, aber er blendet nicht aus. Ja, der ist trotzdem zeigt aus und die Kameras werden immer besser.
Ja, aber es ist vielleicht trotzdem auch ein anderes Sitzen, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, eine klassische Coaching-Situation, man sitzt sich gegenüber, passiert ja auch ganz viel mit, lehne ich mich zurück, überkreuze ich die Beine, lehne ich mich nach vor. Also ich glaube, dass da nur, weil so ist sie, ich merke es ja da auch, ich sitze ja da schon, um quasi das Bild so ein bisschen, ne? halbwegs ruhig, was mir aber auch ein bisschen wahnsinnig macht, so, weil ich mich halt gern bewege beim Sitzen. Aber das stelle ich mir schon vor, dass halt da Grenzen sind. Ne? Also halt
Also das auf jeden Fall. Bin ich ganz bei dir. Und auch so wie du sagst, in meinem Coaching-Raum habe ich zwei so große Ohrensesseln, also wo man so richtig hineinfallen kann. Und da sehe ich natürlich schon super. Am Anfang sind die Leute schon angespannt, sie setzen sich hinein, dann sind sie noch so eher aufrecht, ja, angespannt, die Füße jetzt noch vielleicht so beide im Boden oder die. Und dann langsam merkt man sich, wenn sie reinfallen, wenn sie so richtig dann gemütlich oder sich anlehnen an der Sessellehne, dann merkt man so, jetzt sind sie voll entspannt und jetzt sind sie da und sie sind angekommen und sie sind in einem geschützten Raum, wo sie einfach über alles reden können. Das siehst du am Körper natürlich super. Mhm. Die Jugendlichen fangen zum Turnen an, die hängen dann die Füße über die Lehne oder die werden dann die Füße rauf, also da merke ich dann auch, okay, alles gut. Die Person fühlt sich wie zu Hause.
Es ist sehr gut.
Ja.
Was mich immer interessiert, weil ich einfach die Dynamik immer spannend finde, stellst du Unterschiede fest zwischen Männern und Frauen? Vielleicht, ja, generell. Kommen sie mit anderen Dingen zu dir? Oder gibt es bei denen andere Herausforderungen, / Glaubenssätze oder so? Ist da irgendwas, wo die Unterschiede auffallen oder nicht?
Die kommen natürlich mit anderen Themen, das schon. Ich finde es aber sehr interessant, dass in letzter Zeit auch, oder eigentlich schon jetzt seit die letzten 2 Jahre hat es begonnen, viele Männer auch kommen und sagen, es ist ihnen alles zu viel.
Ja.
Sie wollen auch nicht mehr nur die Führung, sie sind jetzt auch nicht mehr so, nur Karriere zählt. Ich habe auch die einen oder anderen Mann schon begleitet, gesagt hat, ich will einfach runterfahren. Ich will zum Beispiel auch raus aus der Führung. Ich brauche das nicht mehr. Ja, ich möchte wieder mehr Zeit mit meiner Frau verbringen, mit meinen Kindern verbringen. Ja. Sie sind natürlich am Anfang ein bisschen, wie soll ich sagen, distanzierter. Ja, also so ein Abchecken, wie wird das jetzt und was wird die mir das sagen und was werden wir da jetzt machen? Ich führe ja immer vorher ein Erstgespräch, ein telefonisches, dass man mal die Stimme hört und schaut, ob da die Chemie passt. Und da, glaube ich, entscheiden sowieso schon viele, ja, das hört sich ganz gut an und ich komme mal und schauen wir das mal an oder nein, ich lasse es bleiben. Ist auch gut. Ich sage da auch, warum? Weil dann sind sie noch nicht bereit. Also wenn jemand zwar diese Motivation hat, mich anzurufen oder mir zu schreiben und dann plaudern wir ein bisschen und ich stelle dann vielleicht die ersten unangenehmen Fragen und dann kommt ein Rückzieher, dann ist das gut, weil ich möchte eigentlich nur mit Leuten, nicht eigentlich, ich möchte nur mit Leuten arbeiten, die bereit sind für Veränderungen und die wirklich wollen.
Ja.
Und das ist dann eben bei den Männern vielleicht ein bisschen anders. Die Frauen sind halt natürlich dann schon schneller offen. Ja, die machen schneller auf, das ist schneller vertraut. Das ist die Richtung. Männer ist am Anfang ein bisschen mehr Distanz. Auch das sieht man mit der Körpersprache, das sieht man das super. Meistens nach so einer halben Stunde ist dann auch das vorbei.
Ja.
Da ist dann eindeutig zu erkennen, okay, passt, das ist so ein Austausch auf Augenhöhe. Das Fachwissen, weil die kommen auch viel wegen Fachwissen, was gibt's, was kann ich machen, was ist realistisch, Fakten abchecken auch. Und das passt dann sehr gut.
Ja.
Aber trotzdem, und das sage ich auch immer wieder, ich habe sicher, also wenn ich es jetzt aufteile, jetzt von Jugendlichen, Frauen und Männern, ist die Jugendlichen und die Frauen gleich viel und Männer weniger. Ich glaube, dass Männer überhaupt weniger in Coachings gehen oder in Beratungen.
Ja, was mir jetzt spontan dazu einfällt, wie gesagt, das ist jetzt nur meine leinhafte Meinung, aber halt die kriegen ja andere Sachen eingehämmert als Kinder, sagen wir jetzt einmal, also teilweise war das so quasi, sei ein Mann oder du musst stark sein, das musst du alleine lösen und so weiter, also was eher so in die Richtung geht und so quasi, wenn du sagst, du brauchst Hilfe, bist du schwach, so alles, was so in die Richtung geht, ich glaube, das sind Dinge, die besonders viele Männer hören, da kann ich mir schon vorstellen, dass die noch einmal mehr Überwindung brauchen, bis sie sich helfen lassen, sagen wir mal so.
Ja.
Also das kann ich mir schon vorstellen. Es ist jetzt, wie gesagt, nur eine.
Ja, es gibt sicher ganz viele Parameter, die das beeinflussen, warum das unterschiedlich ist auch. Ja, warum Männer in eine Beratung gehen oder Unterstützung sich holen oder auch nicht. Ja. Man sieht es aber, und ich finde es ja schön zu sehen, dass die Jugend es mehr konsumiert, wurscht, ob männlich oder weiblich. Also wir sehen, da kommt schon eine andere Generation jetzt auch nach, weil die reden auch offen über ihre, wenn es ihnen nicht gut geht, die gehen jetzt auch immer mehr eben zu Psychotherapeuten, wenn es gar nicht mehr, wenn es einfach psychisch ihnen nicht gut geht. Und das ist auch gut so, ja, dass sie offen darüber reden und wurscht, ob ich jetzt ein Bursch bin oder ein Mädel, das ist egal.
Ja. Weil das ist jetzt, wie gesagt, interessiert auch mich persönlich jetzt, aber ich weiß noch, früher bei meiner Karrierewahl als Jugendlicher war es halt so, das ist die sichere Wahl, mach die Schule und die haben wir nur ein Internat, das ist besser, weil du kommst aus einem Kaff, du kannst nicht so leicht pendeln. So. Also Vernunftgründe. Wie ist das jetzt so? Wie sind die Eltern da offener? Haben die Jugendlichen da mehr Möglichkeiten? Was ist das als deine Erfahrung? Was sind die Berufswahl, also beziehungsweise was machen sie nach der Hauptschule ist es dann oder Gymnasium, glaube ich, oder?
Bevor Matura Genau, also ich will jetzt, sagen wir, aus der Unterstufe in die Lehre wechseln, die nehme ich nicht, da habe ich Kolleginnen, ja, okay, die übernehmen, das sind die, die noch in der Pubertät sind. Ich nehme dann diese 17-, 18-Jährigen, kann auch sein, Oberstufe abbrechen zum Beispiel, das ja, also ich habe, da gibt es schon einige, die dann plötzlich in der 7. sagen, das war's oder einfach nicht weiterkommen und weil es halt nicht mehr geht. Das, ja, sie sind einfach schon älter und reifer und weiter. Das war für mich so eine Entscheidung. Betreffend Elterneinfluss muss ich ganz ehrlich gestehen, das ist ganz, ganz selten. Das, also meistens führen ja die Eltern zuerst ein Telefongespräch mit mir, weil sie natürlich mal fragen, wie das abläuft und Kosten und so weiter. Ja. Und dann höre ich aber schon viele Eltern, das ist ja wirklich 90%, sagen, bitte, können Sie uns einfach helfen, dass mein Kind eine Ausbildung oder ein Studium findet, wo zukunftsorientiert, ne? Also muss jetzt nicht 1000% sicher sein, aber zukunftsorientiert und wo er das hier gerne hingeht und Spaß hat und das gerne studieren möchte oder die Lehre starten möchte oder was auch immer. Ja. Ganz selten ist es, wenn jetzt sagt, ich habe WU studiert, ich habe JUS studiert, ich habe Medizin studiert, ich möchte gerne, dass mein Kind auch auf eine der Hauptunis geht, dann geht das für mich nicht.
Ja.
Dann sage ich, na, es tut mir leid, dann sind es bei mir falsch, weil es gibt so viele Möglichkeiten und ich möchte es nicht einschränken auf diese Richtung, weil dann kann ich, das ist für mich ethisch nicht okay. Ja, also ich bin ja für den Jugendlichen auch da, mit ihm zu erarbeiten, was sind seine Stärken, was sind seine Kompetenzen und in welche Richtung kann es gehen. Es gibt ja so viele Möglichkeiten. Ich will es dann nicht einschränken, auch das.
Ja.
Ist sehr selten, aber ich sag's dann auch und dann entscheiden die Eltern ob sie dann trotzdem sagen, okay, sie schicken, dann sage ich, wir können es gehen, dann schicken sie das Kind, gibt es ja ein Karriere, also im Uniport, Karriereberatung für die Hauptuni, dann sage ich, dann gehen sie dorthin. Ja, weil dann ist das auf die Hauptunis, auf die Hauptuni-Studienrichtungen fokussiert, dann ist ihr Kind sicher dort gut aufgenommen. Ja.
Ja.
Aber nicht dann bei mir, weil ich möchte es nicht einschränken.
Ja. Ja, ist auch noch ein ganz gutes Alter, ne? Also da kann man ja doch noch nur die Richtung ändern, weil wenn es jetzt irgendwie so HTL schon Zahn, aber eigentlich war das vielleicht das Falsche gewesen, oder, ne? Aber dann kann man trotzdem nur herauskitzeln, was sie wirklich wollen. Also ich glaube, die sind ja dann noch sehr, sehr offen in dem Alter. Ja,
total. Also, Also die sind so happy, wenn sie dann nachher, also wenn wir das analysiert alles haben und wir das dann einengen auf so 3-4 Richtungen, weil ich eng es jetzt nicht mit ihnen ein auf eins, sondern auf 3-4 Möglichkeiten oder auch manchmal 5, dann sind sie so glücklich, weil sie mal verstanden haben, was gibt's überhaupt alles. Ja, und in welche Richtung kann ich überhaupt studieren und wie heißt denn das alles?
Ja.
Was ist denn der Name von all diesen Studienrichtungen? Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das alles heißt heutzutage. Aber da geht es den Erwachsenen genauso. Also es ist genauso, wenn die sagen, ich würde mich gerne weiterbilden, aber ich weiß nicht was.
Ja.
Wo? Was soll ich überhaupt für eine Weiterbildung? In welche Richtung soll das gehen? Was ist denn zukunftsorientiert im Moment? Keine Ahnung. Aber ich verstehe das, das ist auch schwierig. Es ist nicht schwierig, das selbst herauszufinden.
Ja, vor allem, ich bin dann damals irgendwie tiefer wieder eingetaucht. Ich habe da, also mich hat ein Buch gefunden, wo ich irgendwie so quasi war, mit den Fragen, was hast du als Kind gerne gemacht, Ding, und so habe ich das irgendwie selbst begonnen und langsam der Brat und Ding und habe das dann irgendwie auf Journalismus und keine Ahnung was eingeschränkt gehabt und habe dann halt eben die FH Burgenland gefunden, die halt dieses digitale Marketing und Kommunikation anboten, haben wir gedacht, okay, zukunftsorientiert, ja, das war ja damals noch 2015, das ist schon ein bisschen her, wo ich den Bachelor begonnen habe. Aber ich bin heilfroh, dass ich das gemacht habe, weil das wirklich jetzt alles sich so wie ein Puzzle zusammengefügt hat und jetzt wirklich den Grundstein gelegt hat für das, was ich heute mache. Aber wie gesagt, es war halt ein Weg, der mit einem Karrierecoaching natürlich
geht schneller.
Schneller, genau.
Ja, also aber halt, ich muss jetzt wirklich sagen, ich gratuliere dir. Ja, ich finde das echt cool, dass du das mit diesem Buch so gut erarbeitet hast und dass das diese Fragen hat, weil genau diese Fragen stelle ich ja den Jugendlichen. Ja, das ist ja auch, es gibt ja, ich habe auch so einen Fragenkatalog, den kriegen sie meistens vorher per E-Mail, den müssen sie mal beantworten, den schicken sie mal zurück und dann überlege ich mir auch schon, wie ich es eingrenze, ja, weil die Beratung kann ja auch nicht ewig dauern, das dauert meistens 90 Minuten und das war's dann aber auch. Also sie gehen dann mit einer Liste mit fertigen Vorschlägen, mit Links zu den Unis und Etats, und sie können loslegen und zu den Tag der offenen Tür gehen, zu den Messen gehen oder sich bewerben, wenn es gleich das Richtige ist. Ja.
Ja, ja.
Also die brauchen nicht fünfmal kommen, die kommen einmal und
ah, super.
Können
super.
Dann loslegen.
Super, super. Ja, ja, und danke. ja, war ein Weg, aber wie gesagt, ich bereue keine einzige Sekunde, weil ja, deswegen liegt mir auch dieses Thema so am Herzen, weil ich halt weiß, dass es wirklich was bringt. Ja. Also wenn heute irgendwie was im Umfeld jemand sagt, so, oh, jetzt war es wieder scheiße im Büro, und ich denke, ja. Also, denke ich immer, na, bei mir nicht. Also,
super.
Im Büro, genau im Job so. Nicht und in der Selbstständigkeit schon gar nicht. Ja. Also das ist irgendwie so. Ja, und aber auch dieses Modell, ne, das finde ich auch, kommt das vielleicht bei dir auch vor, weil ich habe eben dieses nebenberuflich selbstständig quasi gewählt für mich, was für mich jetzt gerade perfekt passt, weil die zwar so super ineinander greifen, also Sichtbarkeit, das Thema hat auch im Teilzeitjob Einzug gefunden mit SEO, GEO und so weiter, also ich bin richtig happy. Also auch das, also es muss ja nicht immer die hundertprozentige Entscheidung für ein Ding sein, ne? Das ist vielleicht auch noch was hast du da für Erfahrungen?
Ja, gute Frage. Also gutes Thema auch. Nein, viele suchen sich mittlerweile zwei Sachen parallel, aber nicht einmal nur jetzt selbstständig und angestellt. Viele machen oft auch zwei Jobs, weil sie sagen, ich würde gern von dem ein bisschen was machen, ich würde gern da was machen. Ich will nicht nur 40 Stunden in dem einen Job sein. Ja? Und da gibt es wirklich ganz tolle Kombinationen, wo das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Ja?
Cool.
Und genauso mit der Selbstständigkeit. Also wenn jemand sich überlegt, selbstständig zu werden, dann ist wirklich dieser Plan davor, diese Reflexion, dass das, worauf ich mir wirklich spezialisiere, was geht überhaupt zeitmäßig, geldmäßig, welche Ressourcen habe ich überhaupt schon Idee, was macht der Mitbewerber, also das sind ja alles total wichtige Fragen, wo ich dann auch herausfinden kann, wie gründe ich jetzt einmal, wie viel Zeit habe ich und Ressourcen habe ich. Ja. Und für viele ist dieses Modell ewig das beste Modell, dass sie sagen, ich brauche immer ein bisschen den Job. Das sind auch so Sicherheitsmenschen, die sagen, ja, ich brauche das einfach, um das Gefühl zu haben, da kommt jedes Monat fix was rein. Weil bei der Selbstständigkeit wissen wir, das ist nicht immer, dass das so gleich ist. Ne? Und jeder entscheidet wieder für sich. Das ist so, wie man am Anfang schon gesagt hat, jeder entscheidet für sich, was will ich? Und was ist realistisch möglich?
Ja.
Ohne irgendwelche Hirngespinste, ohne irgendwelche mach das und hüpf hinein und go for it. Und, na, bitte nicht. Ja. Bitte nicht. Ich sehe, wie viele Insolvenzen wir jedes Jahr haben. Ich habe jetzt gerade wieder ein Interview dazu gegeben. Ja, also es wird zwar immer gesprochen, wieder so viele Gründer und Gründerinnen und wir sind da die Besten überhaupt. Niemand redet davon, wie viele parallel dazu in Insolvenz gehen. Wir haben die höchsten Insolvenzzahlen auch, die wir hier haben.
Ja, ja.
Also das muss gut auch wieder analysiert werden. Es muss gut überlegt sein, zu überlegen, was bin ich für ein Gründertyp oder Gründerin-Typ. Risiko? Kein Risiko. Ja, kreativ, fachlich, sachlich, analytisch. Weil ich sage auch, wenn ich jetzt eher so Zahlen, Daten, Fakten-Mensch bin und ich muss aber auch mein Marketing machen und ich muss auch kreativ sein, dann da fängt es bei mir schon an. Natürlich, bei mir ist analytisch im Vordergrund und dann das Marketing voll anstrengend. Ja, aber am Anfang muss ich selber machen. Das kann ich mir nicht alles, also ich kann nicht alles einmal outsourcen. Das geht noch nicht am Anfang. Ja. Ich kann mir punktuell Hilfe holen. Ja, oder so wie du auch unterstützt, ja, super toll, punktuell. Ich schaue mir mal das an und ich schaue mal, was wir verbessern könnten. Und, aber wenn es natürlich dann besser ist, kannst du auch jemand leisten, der das Ganze gleich macht. Ne? So weit komme ich hoffentlich bald. Wo ich das Ganze outsourcen kann.
Das outsourcen kann. Ja, da reden wir ja immer wieder drüber, was du outsourcen kannst.
Genau, richtig.
Und was du vielleicht lieber selber machen kannst.
Ja, das sind dann unsere Kaffee-Themen immer.
Ja, genau. Aber bleiben wir trotzdem vielleicht, Marketing ist gerade so, passt gerade gut, nämlich das Thema Sichtbarkeit. Mhm. Vielleicht für uns interessant oder für mich interessant, wie sind wir selbst damit gegangen? Das hast du schon mal anklingen lassen. Marketing ist jetzt einmal so ganz generell vielleicht nicht so ganz deine Lieblingsbeschäftigung, aber mit dem dich sichtbar machen, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, aber wie hast du das angestellt, gerade zu Beginn?
Die Frage kriege ich so oft gestellt, sie ist verdammt schwer zu beantworten. Wirklich. Weil ich halt wirklich jetzt sichtbar bin, dadurch, dass ich so viel Empfehlungsmarketing, ja, so viel empfohlen werde. Aber ganz zu Beginn, also der Start war eindeutig Netzwerken. Oder ein, aber du kennst mich, sinnvolles Netzwerk.
Ja.
Also ich renne jetzt nicht zur A, B, C, D, E, F, G, ja, nur damit ich irgendwo hinrenne, sondern ich überlege mir ganz genau, wo ist Zielgruppe und wo ist ein wunderschönes Geben und Nehmen.
Ja, ganz wichtig. Ja, ja.
Wo treffe ich Expertinnen, wo man in die Synergie gehen kann?
Mhm.
Wo komme ich in einen Austausch, der für alle einen Mehrwert bringt? Das ist für mich so wichtig.
Mhm.
Und das war am Anfang auch so ein Ausloten. Am Anfang läuft man überall hin, wenn man denkt, da muss ich hin, da muss ich hin, da muss ich hin. Nach einem halben Jahr habe ich dann gesagt, okay, das geht gar nicht zeitintensiv. Ich muss ausmisten. Ich suche mir konkret raus, wo ich hingehe und wie ich das mache. Ein zweites Thema Sichtbarkeit ist für mich schon auch, da bin ich vielleicht anders, als manche sagen, dass man auch einmal Aufträge annimmt, wo man nicht so viel verdient.
Ja. Ja,
oder dass man auch einmal für Organisationen arbeitet, wie NGOs oder ehrenamtlich, um auch sichtbar zu werden.
Mhm.
Die Resonanz daraus ist nämlich enorm.
Okay.
Und das unterschätzen viele. Ja, dass man auch mal sagt, ich biete das einmal um einen ganz günstigen Preis an oder ich mache das jetzt ehrenamtlich, weil es mir wichtig ist. Ja, also wir haben eh schon mal drüber geredet, zum Beispiel, dass ich da unterstütze das Programm Coaching von Migrantinnen, die quasi mit akademischen Abschlüssen, aber die es total schwer haben, dann da Jobs zu finden.
Ja.
Ding. Das mache ich jetzt das zweite Jahr. Es ist Zeit, verdienen tust nichts, aber die Resonanz ist irrsinnig schön. Und du kommst auch in Austausch mit sehr tollen anderen Leuten aus der Wirtschaft, wo da wieder ein Netzwerk entsteht dann natürlich. Also es ist ein Ausloten, wo finde ich meine Klientinnen und wo finde ich aber diese Weiterempfehlungen oder wo finde ich quasi dieses Kooperationen, wo man sagt, man unterstützt sich dann da gegenseitig auch.
Ja.
Und auch die Zusammenarbeit. Also ich finde es auch ganz gut, wenn man mit EPUs, das ist sowieso die Zukunft, sagt man immer, zukünftig werden immer EPUs auch gemeinsam Projekte lösen oder erarbeiten und dann trennt man sich wieder und dann bilden sich wieder neue EPU-Gruppen, die ein anderes Projekt quasi auf den Markt bringen oder umsetzen. Ich glaube, dass wir da noch umdenken müssen. Es ist erst so der Anfang, sage ich mal, dass wir uns überlegen, auch bei großen Pitches zu bewerben, nicht nur große Firmen, die das All-Paket bieten, sondern sagen, okay, wir sind vier EPUs, wir bieten auch die vier Punkte. Und wir machen gemeinsam ein Angebot und schauen mal, ob wir da nicht mithalten können.
Ja. Ja, ganz ein wichtiger Punkt, aber Kooperationen finde ich, soll man auch, wie du so, also analysieren,
ja,
und ausloten. Bei mir spielt das Bauchgefühl auch immer eine große Rolle. Wie fühlt sich das an für mich?
Ja.
Weil nur wenn sich das wirklich gut, also da ist wirklich so dieser Spruch, if it's not a hell yes, it's a no. Trifft für mich da besonders zu. Also da muss ich wirklich sehr Feuer und Flamme sein und das wirklich gleich sofort aus dem also das spielt da irgendwie so ein bisschen mit rein und ist mir da wichtig, vielleicht jetzt dazu zu sagen, dass bei Kooperationen, dass man halt da nicht nur den Verstand entscheiden lässt, sondern auch wirklich schaut, okay, es muss mir was bringen, es muss allen Beteiligten was bringen, aber halt soll sich auch für alle gut anfühlen und vor allem ausgewogene Kooperation sein. Also das ist halt schon ein wichtiges Thema, wo ich halt auch letztes Jahr erst zum Beispiel zwei Kooperationen dann abgesagt habe, nachdem man einfach gedacht habe, mein Bauchgefühl war halt anders. Ich kann es nicht machen, weil das geht sonst nicht. Gell? Aber
das ist gut, dass du sagst, nämlich das war bei mir auch, ich habe auch letztes Jahr eine Kooperation beendet, weil ich gewusst habe, das passt einfach nicht mehr. Wir sind auf unterschiedlichen Wellenlängen unterwegs. Und das, was du ansprichst, ist, also das Bauchgefühl ist ja auch die Chemie. Und das immer auch wieder, wenn wir sagen, Persönlichkeitsanalyse, wir wissen ja sofort, also das ist sofort, aber sehr schnell können wir herausfinden, ja, mit diesem Menschen kann ich zusammenarbeiten und mit dem nicht. Und manchmal entscheiden wir uns aber trotzdem der Verstand dann, weil wir uns denken, ah, das bringt vielleicht was oder ah, das ist super mit der oder die Person hat schon irgendwie ein tolles Netzwerk. Es bestätigt sich dann trotzdem fast immer, ah, hätte ich doch nur auch auf mein Bauchgefühl gehört und nicht nur auf den Verstand.
Ja.
Also die Mischung macht aus. Ja, total. Bin ganz bei dir.
Ja, und kostet halt einfach Kraft. Ne?
Ja.
Aber was mir da dazu noch einfällt, weil wir haben ja über die Verhaltensanalyse gesprochen und ich denke mir gerade beim Netzwerken, ist das jetzt sicher sehr hilfreich, oder? Also generell die Frage, an die ich vielleicht war ich deswegen so nervös bei unserem Gespräch, weil ich dachte, ich habe jetzt eine Verhaltensanalyse mir gegenüber sitzen, so, mein Gott. Also wie spielt das jetzt so ein bisschen ins Private rein? Oder halt, wenn es über das nicht reden willst, wie spielt das ins Netzwerken rein oder in Gesprächen? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass du jetzt sehr dazu neigst, die Menschen zu lesen.
Das ist so super, dass du das fragst, weil alle meine Freunde und Freunde sagen, können wir jetzt überhaupt noch uns irgendwie normal verhalten oder wird das jetzt alles realisiert? Nein, ich kann das ab. Das ist ein Aus- und Einschalten im Kopf. Das ist lustig, das ist wie bei einer Fremdsprache. Also ich spreche fließend Französisch. Das heißt, ich sitze in der U-Bahn, da spricht jemand Französisch und ich verstehe es sofort, aber ich gehe raus und das ist weg. Und genauso ist das. Also ich sage, okay, jetzt schalt ein, Analyse, schalt aus. Das geht. Ja, ich weiß auch nicht warum, aber es funktioniert irgendwie. Was für mich der Unterschied ist, dass jetzt wir sonst, wenn wir analysieren oder jemanden beobachten, unbewusst, dass wir sehr schnell werten und bewerten. Mhm. Ah ja, sehr klar, der macht das. Ah ja, und die macht das. Ah ja, ja, so, genau, schau die. Ja, das kenne ich. Und das hat es bei mir schon verändert. Ich bin ja einmal für sich neugierig, weil ja ich immer fragen muss, Berufe und Karriere und so weiter. Es macht mich oft neugierig jetzt. Das ist kein Urteilen, Beurteilen, Bewerten, sondern es ist neugierig, weil ich mir denke, warum macht die Person das jetzt? Das ist diese Frage, die ich mir viel mehr stelle. Und dann eben auch mehr als hinterfrage, nicht sofort, aber nach einer Zeit dann. Ja, weil ich mir denke, okay, irgendwas wieder kongruent, inkongruent, irgendwas passt da jetzt gerade nicht. Warum ist sie jetzt, hat sie gerade eine Micro oder eine Mimik gemacht und zeigt Trauer. Da ist aber nichts zum traurig sein, was sie gerade erzählt. Also irgendwas beschäftigt sie. Ja, und das macht es dann aus. Was es aber auch ist, dass man seine eigenen Reaktionen mehr beobachten und wahrnehmen sollte. Also ich empfehle ja immer, sich selbst zu beobachten. Ja, nämlich wirklich, wenn man jetzt so plaudert, auch im Kaffeehaus, wurscht mit wem, mal zu schauen, was machen gerade meine Füße, was machen gerade meine Hände, ja, mein Gesicht, ja, das ist ja auch so ein Thema. Und es unterstützt natürlich auch, dass du viel mehr tiefen Begegnungen hast. Ja, also wenn ich natürlich dich ganz wahrnehme, ist es was anderes als, ich sehe jetzt halt die Kerstin und höre das, was sie sagt, aber ich registriere dich nicht als ganz mit deinen ganzen Gefühlen, gerade Emotionen und mit deiner Körpersprache. Und das unterstützt uns auch wirklich in der Kommunikation. Ja, dass wir besser aufeinander eingehen können, dass wir besser mit uns umgehen.
Ja, das ist schon ein wichtiger Punkt, weil wo ich mich jetzt da angesprochen gefühlt habe, ist, ich habe ja sowas, was man ja so langläufig ein Resting Bitch Face nennt. Das heißt, wenn ich habe nach unten gezogene Mundwinkel, obwohl ich irrsinnig viel lache und gern lache, aber ich habe einfach von Natur aus nach unten gezogene Mundwinkel. Mein Bruder auch, das habe ich irgendwie auf die Fotos sichtbar, das ist immer so gut, und ich dachte, okay, gut, das haben wir beide irgendwie denselben Mund. Und in der Ruheposition gingen die nach unten. Jetzt schaue ich natürlich, wenn ich konzentriert bin, oder so. Ich meine, ich habe jetzt nicht einen Spiegel neben mir stehen, aber ich habe schon Fotos gesehen und mir dachte, um Gottes Willen. Und das weiß ich jetzt und versuche halt dann immer irgendwie meine Gesichtspartie zu lockern oder halt wirklich bewusst zu lächeln, um das, ja, weil es halt weiß, wenn ich es nicht tue und konzentriert suche, habe ich dann gleich so diesen argen Blick. Also deswegen war das jetzt noch ein wichtiger Hinweis von dir auch, sich da wirklich lernen, selbst zu beobachten und wenn einen jemand den Spiegel vorhält und sagt, hörst du, dass man das vielleicht nicht gleich abschmettert, sondern halt wirklich schaut, was könnte da vielleicht an Wahrheit dran sein, weil das ist wirklich hilfreich. Also auch die Schultern, die bei mir halt aufgrund schlechter Haltung sowieso eher noch vorgehen, aber dass ich sie halt bewusst nach hinten ziehe. Und wenn ich halt auf ein Netzwerktreffen gehe, dass ich halt eben bewusst gerade stehe, mittig stehe. Also das geht halt dann vielleicht eher so in den Wirkungsbereich, wo wir vorher gesprochen haben, wo du sagst, es macht wer anderer dann. Aber diese Dinge sind wichtig und die kann man halt lernen, wenn man sich seiner, ich nenne es jetzt einmal Schwächen, da bewusst ist, oder?
Ja, nämlich gerade zum Beispiel jetzt deine Expertise, beobachten wir uns mal, wenn wir Reels aufnehmen oder Videos. Ja, also wie kommen wir auch bei unserer Zielgruppe an? Was spricht unser Körper, wenn wir sprechen oder wenn wir jetzt irgendwas präsentieren oder was auch immer? Also da kann man super in die Selbstreflexion gehen, wenn man sich nämlich selber aufnimmt und sich das anschaut. Was sende ich, was sage ich und was sende ich? Das sind zwei Welten oft. Ja, und dann sehe ich, ist das authentisch oder ist das einfach nur furchtbar, unauthentisch, fake und überhaupt ein super Grinser. Wir nennen es in der Analyse Fake Smile, heißt das, ein Profiling auch. Ja, also das ist kein authentisches Lachen, sondern es ist dann halt ein Fake Smile. Ja. Ja. Und manches mit Lächeln, also es gibt so der Klassiker, wenn man eine Seite hochzieht, also einen Mundwinkel, ist es in der Micro-Expression Verachtung. Und das ist oft ganz, ja, das war das ein Lächeln und eine Seite hochziehen, Achtung. Wir tun es jetzt nicht interpretieren oder sofort sagen, ach, das war jetzt Verachtung, sondern ich muss es immer wieder beobachten.
Ja.
Was ist die Basic Line? Also sagt man mal, von der Person hat die das vielleicht auch, das Gesicht macht die das öfters, weil es ein Impuls ist oder was auch immer. Oder aber setzt statt Lachen, wenn sie jemand nervt oder wenn sie irgendwas nicht so toll findet, macht sie es ein.
Ja.
Auf einer Seite hochziehen, statt einem richtigen, herzlichen Lachen. Das ist ja nochmal was anderes da.
Mhm.
Ja. Und das kannst du jetzt eben auch für Reels oder für Aufnahmen und das kann man sehr gut analysieren auch.
Also,
das ist sehr, sehr, gerade in dem Bereich, wenn wir jetzt von Marketing reden oder sich selbst präsentieren und positionieren. Ja, das ist ganz, ganz ein wichtiges Thema auch.
Da fällt mir jetzt nur ein, weil ich habe im Wissenspodcast von den Kaulitz-Brüdern. Also ist charmant gesagt. Also ich stehe ja extrem auf diesem Podcast. Ich liebe die zwei. Obwohl ich nie Tokyo Hotel-Fan war, aber der Podcast ist zum, also die bringen mich immer zum Lachen. Also schon nicht deshalb ist es wert, da reinzuhören. Aber die, also Stichwort Macro-Expressions, glaube ich, da würde es reinfallen. Ja. Die haben irgendwie, weil die kriegen ja auch immer wieder Zuschriften und da hat dann einer geschrieben, habt ihr gewusst das? Frage an dich, ob das stimmt. Also sie hat geschrieben, wenn man jemanden auf der Straße trifft und der ist einem sympathisch und man nickt dem zu, nickt man eher nach oben. Und wenn man jemanden trifft, den man nicht mag, nickt man eher, also diesen Begrüßungsnicker, nach unten. Hast du das auch schon mal gehört? Ist, kann man, also ich finde das so spannend, da haben wir gedacht, das muss ich jetzt beobachten, das könnte sein. Ja.
Naja, das sieht wahrscheinlich halt auch schon, das ist wieder dann so sexuelle Anziehung, ja, oder jemanden gefallen wollen, dass man halt sich dann auch, weil in dem Moment, wo du den Kopf rauf tust, tust du dich ja auch anders positionieren, als du schaust jetzt rüber. Ja. Da ziehst du dich ja zusammen oder ich gehe in die Höhe und sage, hallo, da bin ich. Ne? Das ist ja dann auch nochmal so eine Sache. Da kommt dann wieder für mich dazu, wo ich so gesagt habe, Clusterbildung, da müssten noch zwei, drei andere Sachen auch dazukommen. Ja, wie lächelt die Person mich jetzt an und die hebt jetzt den Kopf und lächelt, haltet sie ihn vielleicht schief. Schief ist dann auch immer noch so, ich bin da, ich höre dir zu, ich bin aktiv. Ja. Also da gibt es dann wieder mehrere Fakten. Deswegen, eins reicht nicht.
Ja.
Eine Expression oder eine Körpergestik, was auch immer, ist nicht genug, um an irgendwas jetzt zu sagen, das nehme ich jetzt, ich nehme das zwar wahr, aber das würde ich jetzt noch nicht werten oder bewerten. Ja.
Ja, ja.
Mich bewerten schon gar nicht, aber einfach zu deuten, was könnte es sein. Der kann auch jetzt gerade vorbeigegangen sein und dem fällt ein Haar ins Auge, der macht so. Das kann ja so vieles sein. Und dann gibt's aber wirklich diese Expressions, die man immer hat. Letztens haben wir auch drüber geredet. Ich bin ja Lehrgangsleiterin am BFI für den Coaching-Lehrgang und ich habe das natürlich jetzt stark mit hineingenommen, weil es jetzt gehört einfach dazu. Und die müssen alle ein Übungscoaching auch meistens online machen. Mhm. Und dann sieht man natürlich super, wenn es einmal aufgenommen ist, was passiert da im Gesicht. Ja? Und gerade auch da muss man auch aufpassen, wenn man jetzt sagt, da ist jemand, der, wenn er dich anschaut, zieht immer eine Augenbraue hoch. Was macht das mit dieser Wien? Das wirkt ein bisschen so, das ist jetzt so skeptisch. Was, und da vis-à-vis denkt sich dann, oh hier habe ich was falsch gesagt. Aha, ist da jetzt irgendwas, habe ich irgendwie nicht das Richtige, habe ich die Erwartung nicht erfüllt? Also das löst ja sofort dann vis-à-vis Emotionen aus, wenn ich jetzt eine Körpersprache rübersende. Das passiert ja dann da.
Ach, so spannend. Es ist wirklich, also da hast du echt was Spannendes gesucht, gefunden, oder es hat dich gefunden, mit dem du jetzt arbeiten kannst. Wie gesagt, weil es ist halt, wir sind halt sehr vielfältiger, vielseitiger in unserer Kommunikation und es ist nicht nur die Stimme, nicht nur die Sprache und alles, was da dazugehört. Eine Frage noch zum Thema Sichtbarkeit. jetzt hast du gesagt, Netzwerktreffen, Kooperationen. Der Punkt mit den Netzwerktreffen, die wirklich gezielt auszuwählen, da bin ich auch voll dabei. Also auch dies, finde ich, sollen sich gut anfühlen und so in was bringen. Ja. Also diese beiden Dinge. Mhm. Hast du sonst noch irgendwas gemacht? Meine, Presse, glaube ich, ist bei dir auch so ein Thema, Pressearbeit. Aber so Website, ich meine, das hast du natürlich auch Social Media weniger, aber halt auch.
Ja, also, wobei, das habe ich auch ausprobiert. Ich habe ja alles, also ich war zum Beispiel nie bei TikTok, ja, sage ich jetzt. Ich habe nie ausprobiert, interessiert mich nicht. So, dann habe ich angefangen, wie alle, mit Instagram und Facebook und dann natürlich mit LinkedIn. Jetzt bin ich 8 Jahre selbstständig. Jetzt habe ich irgendwie geschaut, okay, Facebook, ich will auch nicht überall das Gleiche dann immer reinposten. Ja, und ich habe jetzt für mich ja keine Ahnung, Instagram macht mir irgendwie, das finde ich irgendwie lustig und macht mir Spaß. Und das sind halt auch mehr die Jugend. Ja, weil das sehe ich dann, ich sehe es dann immer auch, ich bin ja dann doch vernetzt mit den Jungen, die auch, die oft folgen sie mir dann, die mal bei mir in der Studienberatung, und da sehe ich, dass auch Junge folgen. Mhm. Ja, also ich habe jetzt nicht viele Follower, es ist mir wurscht, sage ich da ganz ehrlich, weil das sagt gar nichts aus. Weil ich weiß nicht, wie viele Leute mir sagen, ja, ich habe auf Instagram sie länger beobachtet, weil mein Konto ist offen, die müssen mir nicht folgen, um mich sehen zu wollen. Also das sagt gar nichts.
Ja,
also
ja, nein, gar nichts. Ja. Und jetzt nur weniger mit dem Algorithmus, der dir ja sowieso Dinge ausspielt, auch wenn du ihnen nicht folgst. Also von dem her, da hat sich ja einiges getan.
Geändert, genau. Ja. Und dann ist bei mir auch gewesen, am Anfang habe ich das umgestellt, ich muss das schön haben, Instagram. Ich muss ein Raster, ich muss das alles gleich ausschauen. Das war ja auch irgendwie heuer, glaube ich, oder letzte Woche, und plötzlich war es wurscht. Also es braucht kein schön und Ding, sondern auch authentisch. Und seitdem ich das mache, passiert viel mehr. Ja, es reagieren viel mehr Leute. Es ist so leicht. Also jetzt finde ich es sehr cool und das macht mir auch Spaß. Facebook habe ich angefangen und irgendwann habe ich dann entschieden, nein, Facebook verwende ich nur mehr für Gruppen.
Ja.
Also da bin ich in den Gruppennetzwerken drinnen und da merke ich sehr oft, und da kommt auch viel raus. Also da merke ich, dass viele mich dann anfragen, wenn du in so einer Frauengruppe drin bist oder in mehreren, dieses Empfehlung, dann melden sie sich. Und LinkedIn, ja, verwende ich gern, aber auch punktuell. Und da überlege ich mir schon, also da formuliere ich auch die Texte dann teilweise um, andere, auch manchmal ein anderes Foto, da geht es halt dann wirklich auf das Business.
Ja. Das ist auch anders, das tickt anders als Instagram. Wie gesagt, ich bin nur immer dabei, mich anzufreunden mit LinkedIn. Also ich probiere das Spielchen auch schon einige Jahre. Es ist, wie gesagt, ja nicht so steif, wie man glaubt. Ich finde es gar nicht steif, aber ich versuche, es ist manchmal wirklich so ein, da habe ich noch mehr das Gefühl, dass sie sich alle ein bisschen darstellen.
Ja,
also ich mag jetzt von niemanden, aber das Gefühl habe ich einfach. Ja,
bin ich bei
in
dir.
Meiner Bubble, ja. Als jetzt tatsächlich auf Instagram ist und wie gesagt, was der Punkt, der für mich jetzt da hängen geblieben ist, und das ist auch das sichtbar sein, man sieht es da oben eingeblendet, als ich angefangen habe, eben auf das zu pfeifen, sondern wirklich quasi authentisch zu sein und auch unperfekt zu posten, da hat sich was getan und das ist genau der Punkt, ja, weil du dann aus der Masse herausstichst, ja, weil diesen perfekten Feed, ja, sicher schaut das schön aus, und ich sage immer, für Menschen, die halt, weiß ich nicht, aus dem Designbereich kommen oder auch bei Fotografen, da ist es ein bisschen anders, ja.
Ja, also, das
Aber so generell EPU auch in der im Beratungsbereich, überall, wo es viel Vertrauen braucht, Mensch sein. Gerade beim Posten.
Also, und ich sage auch ganz ehrlich, unter uns beiden jetzt, es nerven mich auch meterlange Texte. Ich denke mal, interessant, da hat die oder der wieder was gepostet, die Überschrift, und dann klickst du auf mehr und dann geht ist schon weg.
Aber
das habe ich keine Zeit. Das interessiert mich nicht. Ja. Ich möchte kurz und knackig eine Message haben. Ich will auch nicht, dass was verkauft wird auf LinkedIn. Das mag ich auch nicht. Ja, ich verkaufe auch nichts, sondern es ist eine Message. Ich gebe von mir eine Message preis, worüber denke ich was und wie stehe ich zu was. Aber kurz und knackig fertig. Ja. Aber das bin halt ich. Auch meine Homepage ist kurz und knackig. Ja, das sagen mir auch die Klienten. Ja. Also, aber innen braucht man nicht stundenlang scrollen. Man sieht gleich, was man kriegt und was man
hat. Ja, man bleibt eigentlich in diesem Bildschirmbereich drin. Ja. Also das muss nicht wirklich runterscrollen. Das ist schon cool. Ja. Aber so ticken wir alle anders. Ich bin wieder die eher längere Texte schreibt. Aber ich gehöre auch zu die, die das wirklich scannt. Also ich lese die auch, aber es gibt Grenzen. Also meine sind auch kürzer geworden, einfach jetzt mit der Zeit.
Also deine finde ich nicht so lang, ganz ehrlich.
Ja, nein, sie sind eh wirklich, früher war es viel schlimmer, sage ich jetzt einmal. jetzt komme ich eh viel eher auf den Punkt und jetzt haben sie so eine Durchschnittslänge, weil ja kann mich selten kurz fassen. Also, da bist du sehr viel prägnanter und auf dem Punkt.
Ja, du machst so viele Videos, das ist super, du sagst das ja, du sprichst. Ja. Also du schickst deine Message halt durch einen Text und die ist super, weil das ist sehr wohl kurz und knackig. Du redest jetzt nicht eine Stunde real hinein. Ne? Also,
Nein, das hätte auch keinen Sinn, das ist auch im Podcast.
Genau, deswegen brauchen wir so unterschiedliche Dinge. Und das war auch so, viele Leute, du musst einen Podcast machen. Ja. Es gibt schon so viele und es braucht dann wirklich diese Konsequenz, ja, dass man es durchzieht. Und ich beobachte auch, wie viele ziehen durch und wie viele brechen ab. Und ich finde, das ist immer dann schön, wenn man es durchzieht, auch das dann Ding. Dann haben wir gedacht, na, das schaffe ich nicht. Das weiß ich, ich schaffe es zeitlich nicht. Dabei habe ich den Tonmeister zu Hause.
Ja.
Ich bräuchte nichts aufbauen. Ich brauche mich nur hinsetzen und reden. Ja, nein. Es ist irgendwie. Ja.
Aber das ist wichtig zu wissen, weil das ist eben dieses Sichtbarsein, ist genau das, finde den Kanal, der am besten zu dir passt. Ja. Ne? Es gibt schon so viele Möglichkeiten, was du viel schreibst, ob am Blog oder sei auf Substack oder keine Ahnung. Oder eben du machst nur mit Empfehlungen, Sichtbarkeit ist ja so breit. Ja?
Ja.
Und die kannst du dir halt wirklich so richten, wie es zu dir am besten passt. Und das ist halt, soll ja auch Aussage von diesem Podcast sein oder die Message, dass wir sie wirklich alle so richten dürfen, wie wir es brauchen. Und das ist ja das Schöne.
Das ist schön, nur dass du das auch sagst, nimmt mir immer den Stress. Deswegen schätze ich das so sehr, auch immer bei den Cafés. Weil ich mir immer denke, ich mache zu wenig und ich bin nicht genug sichtbar oder ich bin nicht überall oder ich habe eben keinen Podcast und ich habe das nicht.
Ja.
Und wenn du dann das genau, wie du es jetzt gerade gesagt hast, dann. Und das ist wie im Karrierecoaching, ne? Was wollen Sie? Was möchten Sie? Wohin soll es gehen? Was macht Ihnen Spaß? Was ist leicht? Was ergibt einen Sinn?
Ja. Genauso was ist realistisch?
Ja, richtig. Was ist realistisch? Ja, genau. Ein großes Thema da nämlich auch.
Und da muss man sich halt auch selber kennen oder zumindest kennenlernen. Also das ist, da verändert sich, also wenn es zu mir ganz 1:1 kommen, meine Kundinnen, verändert sich dann auch einiges.
Ah,
sie brauchen das und das und dann stellt sich heraus, so, na, wir legen doch den Fokus auf das andere oder so. Also das ist immer ganz spannend. Oder eben überhaupt Thema Zielgruppe. Es taucht immer wieder auf, wie wenig, dass sie wissen von der Zielgruppe. Oder wie wenig. Ja, also ganz, ganz spannende Sachen. Also wie gesagt, und immer wieder schön zu sehen, wie individuell wir alle sind und wie das dann anders halt quasi ausgeformt wird.
Genau. Deshalb Persönlichkeitsanalyse. Wenn du nämlich weißt, wer dir gegenüber sitzt, und das ist für alle, die in der Beratung tätig sind, alle, die beraten und coachen, wer sitzt mir gegenüber, was braucht die Person?
Ja.
Nicht über alle dasselbe drüber stülpen, das passiert ja leider oft. Ja, was braucht die Person?
Ja.
Was macht da Sinn? Nochmal, was ist realistisch? Also genau dieses Thema. Und das macht diese Analysen so wichtig.
Ja, das analytische Arbeiten, das haben wir ja so ein bisschen gemeinsam. Ich hätte das nie geglaubt, dass ich das jemals von mir sage, aber es ist irgendwie auch so rausgekommen, dass bei mir halt auch das, also ich analysiere, schaue mir den Status quo an, schaue, was wir verbessern können, dann optimieren wir gemeinsam und dann schauen wir nur mal drüber. Also es gibt immer so diese Feedback-Schleifen halt dann an. Also diese Analyse ist bei mir auch so dieser erste Punkt. Also das habe ich bei mir halt auch sehr spannend gefunden, als das bei einer anderen Art der Persönlichkeitsanalyse rausgekommen ist. Bei mir haben wir gedacht, ja, weil eigentlich stimmt das. Ich arbeite wirklich so.
Ja, deswegen macht es auch Sinn, da ab und zu mal drauf zu schauen.
Ja,
also wer Lust hat, ich habe so eine Analyse, kann man jederzeit mal ausprobieren. Das ist mal so eine grobe Zusammenfassung des DISC-Modells, das werden eh viele kennen. Aber ich habe so einen Bogen, das kann man einmal ausfüllen und dann sieht man mal, okay, es ist einmal so ein Anteasern, wo bin ich und wo stehe ich auch.
Hast du das irgendwo verlinkt auf deiner Website? Oder
nein, noch nicht. Das kommt auf meine neue Website. Ich bin nämlich gerade dabei, eine neue zu machen. Und da wird es dann die Möglichkeit geben, dass man das auch ausfüllen kann dann.
Ja, sehr cool. Das ist ein guter Tipp, weil das ist einfach, also ich mag das halt gerne. Es gibt halt Menschen, die sagen, okay, ich will mich nicht einordnen lassen in die Schubladen und die finden halt so Persönlichkeitsanalysen auch immer so ein bisschen problematisch. Aber ich finde es sehr hilfreich. Ja, also das
ich glaube, das ist dann wieder da sind wir wieder bei Experten dann und Expertinnen, wie es aufgelöst wird. Weil bei der Analyse kommt ja trotzdem raus, du hast alles in dir. Nur in einer unterschiedlichen Ausprägung. Mhm. Und es ist ja gut, wenn wir wissen, wo unsere Stärken liegen.
Ja.
Und ich sage auch immer, das ist genau das, was man Führungskräfte auch mitgibt. Setzen Sie doch die Mitarbeiter dort ein, wo sie ihre Stärken haben. Und das kann so eine Analyse zeigen. Jetzt ist jemand analytisch und arbeitet gern mit Zahlen. Warum soll ich den eine PowerPoint machen lassen? Das interessiert den nicht. Der will nicht kreativ sein oder sich irgendwelche Bilder suchen oder was auch immer. Er hat schon, er hat auch das Kreative, aber halt nicht so ausgeprägt.
Nicht so
Deswegen
ausgeprägt.
ist kein Schubladen, das ist gut, dass du es angesprochen hast, es ist kein Schubladendenken, sondern ein Sichtbarwerden meiner Stärken, die ich habe. Ja.
Das waren halt schöne, schöne Abschlussworte, möchte ich schon fast sagen. Aber wir sind schon gescheit über der Zeit. Ich
Ah,
hoffe, haben wir es ja doch eigentlich, dass wir uns verplappern. Aber ja, also ich könnte, wie gesagt, mit dir ja eh ewig reden. Aber ich sage einmal, ich glaube, heute für heute ist einmal alles gesagt.
wir setzen uns wieder auf einen Kaffee zusammen.
Wir setzen uns wieder auf einen Kaffee zusammen. Und ja, ich habe nur, ich mache jetzt nur drei kurze Abschlussfragen. Kurze Frage, kurze Antwort. Und zwar, das weiß ich gar nicht, Frühaufsteher oder Langschläfer?
Langschläfer.
Habe ich richtig vermutet. Sommer oder Winter?
Sommer. Ich hasse Winter.
Ja, deswegen fliegst du ja auch gerne fort in den
Ja, genau.
kalten Jahreszeiten. Und deine schönste Reise bisher?
Ja, Stille.
Stille, das sind
Stille.
viele, gell?
Ja, ich habe zu viele. Nein, ich muss aber gestehen, es war letztes Jahr, es war auf meiner Bucketlist immer ganz oben die Malediven und letztes Jahr haben wir es auf die Malediven geschafft und es war wirklich wahnsinnig schön. Ob ich jetzt nochmal hinfliegen würde, weiß ich nicht. Das Erlebnis war super toll. Nachhaltigkeit und Sonstiges darfst du nicht bedenken, weil das hat mir ein bisschen wehgetan dort.
Ja,
Ja.
das kann ich sagen.
Ja. Aber ich war auch auf Sansibar, war auch wunderschön.
Ja,
Also da
kann man die
gibt's
holen.
andere Frage, bitte.
Die warmen Orte.
Ja,
Ja,
ja, ja.
also ich sage, wir sind am Ende. Die Schlussworte gehören dir. Ich sage jetzt an dieser Stelle, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und danke, Sandra, dass du da warst.
Danke, liebe Kerstin, für dieses wirklich coole Interview. Das hat echt Spaß gemacht. Und ich möchte mitgeben, jeder soll bitte seine Karriere mit Sinn leben. Jeder soll einen Job machen, der Spaß macht, der sich gut anfühlt. Und jeder soll immer ein bisschen sich selbst reflektieren. Nicht stehen bleiben, sondern weiterentwickeln. Das brauchen wir immer. Stillstand geht heutzutage nicht mehr. Ist einfach. Entwicklung und Selbstreflexion.
Sehr gut. Schön. Danke, Sandra. Dann bis zum nächsten Kaffee.
Ja. Tschüss.
Baba. Tschüss.